Ich habe gehört, Deutsche mögen nicht, wenn Russen machen Urlaub im gleichen Land wie Deutsche. Hat mich gemacht traurig, warum wir nicht können zusammenleben in Frieden. Und wenn wir nicht können zusammenleben, warum wir nicht machen Abkommen? Wir machen Urlaub, wo uns gefällt, und die Deutschen machen Urlaub, wo uns nicht gefällt. Zum Beispiel Tadschikistan. Was meinst du? Ist die Idee.
Sag einen schönen guten Morgen. Ich bin mal wieder zum dritten Mal jetzt in Dortmund auf der Messe Jagd und Hund, heute am Sonntag, dem 14. Februar 2016. Und jetzt mache ich ja eigentlich ungern spontane Sendungen, aber jetzt war die Chance einfach so da, dass ich nicht anders konnte und habe dann hier den Profi-Journalisten gegeben, mich im Medienzentrum der Messe eingebucht und hier in der Tat wirklich einen Raum bekommen, in dem ich diese Aufnahme machen kann. Und das Thema ist ein ganz spannendes, das kommt von weit her, aus einer Welt, die wir gar nicht kennen, nämlich aus Tadschikistan. Und ich begrüße den Khalil, so wurdest du mir vorgestellt.
Genau,
ne?
Ja,
Khalil. Khalil, herzlich willkommen im Jagdfunk.
Danke sehr.
Was ich hier ja immer tue, ist Menschen zu finden, die irgendwas ganz besonders gut wissen oder vorantreiben und ihr ganzes Herzblut da reinschicken. Und du wurdest mir ans Herz gelegt vom Dr. Rolf Baldus, den man ja in Kreisen der CIC halt kennt, der sich viel um Naturschutz, Artenschutz und auch die Jagd damit im Zusammenhang verdient gemacht hat, besonders auf internationaler Ebene und auch im Rahmen der CIC. Und ihr habt in Tadschikistan ein ganz besonderes Projekt auf die Füße gestellt. Und da geht's, glaube ich, um die Schraubenziege, so nennt man die auf Deutsch, ne?
Ja, es ist auch um Schraubenziege, aber nicht nur um Schraubenziege. 2008 haben wir angefangen, einen Projekt zu bilden, das heißt Berghoftierprojekt. Also okay. Das ist Schutz von Ungulaten in Tadschikistan.
Ungulaten?
Ungulaten, das ist Huftiere.
Huftiere, okay.
Und das ist auch Schraubenziegen, aber nicht nur, sondern Steinböcke, Marco Polo Schafen und Urial Schafen und andere, okay, Huftierarten.
Ja. Und bevor wir nochmal tief ins Thema, kannst du mal einfach von dir erzählen, wie ist denn deine Geschichte so? Also du bist in Tadschikistan geboren und groß geworden, vermute ich jetzt einfach mal. Was hast du denn gelernt und wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also so ein bisschen deine Lebensgeschichte mal zusammengefasst.
Ja, dann ganz kurz. Ich habe als Kind, ich bin immer in einem Hof gewachsen und ich hatte immer verschiedene Haustiere gehabt zu Hause und ich habe das immer geliebt, zu tun zu haben mit Tieren, erstmal mit Haustieren. Und dann hab ich Schule abgeschlossen und ins Uni gegangen und ich habe Tiermedizin studiert, 5 Jahre.
Okay.
Weil ich wollte besser Tiere kennenlernen, Anatomie, Physiologie, Krankheiten, damit ich dann selbst auf meine Tiere kümmern kann.
Ja.
Ja, das war ein sehr wichtiger Schritt in meinem Leben, wo ich mich so sehr tief mit dem wilde Tieren mit Tieren beschäftigt habe.
Ja.
Und danach habe ich mich für ökologische Landwirtschaft interessiert, weil ich wollte nicht diese konventionelle Landwirtschaft sehen oder wie die Tierärzte in konventionelle Landwirtschaft, sondern in ökologischer Landbau, ja. Ein Tierarzt in ökologischer Landbau. Und dann bin ich ins Deutschland gegangen und habe ein Praktikum gemacht in Deutschland, ein Jahr. Und habe ich mich sehr viel mit Landwirtschaft beschäftigt, ökologischer Landwirtschaft. Als ich zurück nach Tadschikistan kam, hatte ich gute Kenntnisse von Veterinärmedizin, Landwirtschaft und konnte auch nicht gut, aber auch nicht schlecht Deutsch reden. Das war genug, um Leute zu verstehen. Ja.
Ist genug, um hier im Jagdfunk eine qualifizierte Aufnahme zu machen, will ich mal sagen. Ja. Toll, ja.
Und dann habe ich einen sehr, sehr netten Mann getroffen, einen Wildtierbiologe, er heißt Stefan Michel. Und er hat damals für die GEZ gearbeitet, also das ist Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Ja.
Und ich habe ihm gesagt, hey, Stefan, ich habe Interesse, etwas mit wilden Tieren zu machen. Und ich habe gehört, dass du willst auch etwas in Tadschikistan machen mit wilden Tieren, also ja. Naturschutzprogrammen und so weiter. Und er hat gesagt, okay, dann lass uns das zusammen das mit dir ausprobieren, was kommt jetzt. Mhm. Und dann haben wir zusammen mit ihm angefangen zu arbeiten. Ja. Und dann haben wir dann schon zu 2 Jahren, 3 Jahren uns intensiv mit Wildtieren beschäftigt in Tadschikistan.
Ja.
Und circa in 3 Jahren habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich sehr viel von ihm gelernt und sehr viel praktisch gelernt. Aber ich habe immer ein Gefühl gehabt, dass es praktisch bin ich schon ziemlich gut, aber in Theorie fällt sehr viel.
Ja.
Im Wissen, so Wissenschaft fällt sehr viel. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich auch etwas mit mich ein bisschen mit Büchern beschäftigen, wieder vielleicht ins Uni gehen, weil ich habe damals nur Tiermedizin studiert und nicht habe mich nicht so viel mit Wildtieren beschäftigt, mhm. damals im Uni. Da war sehr viel mit Landwirtschaft zu tun. Ja. Also ich kannte mir sehr gut mit Kühen aus und Pferde, aber nicht Steinböcke oder weiß ich, okay. Schraubenzigen.
Ja.
Dann habe ich angefangen zu denken, wo ich studieren kann im Ausland, weil in Tadschikistan gibt es solche Studium nicht. Habe viel geschaut. Zuerst wollte ich in Deutschland, weil es war für mich ein bisschen nah, weil ich schon mal dort war. Deutschland habe ich leider keine gute passende Studium gefunden, dass ich gesagt habe, das ist, was ich jetzt studieren will. Und dann plötzlich kam ich zum einer Webseite, das ist Boku Universität, also das ist Universität für die Bodenkultur in Wien.
Ja.
Und da gab es ein Masterstudium Wildtierökologie und Wildtiermanagement.
Ja.
Das habe ich aufgemacht und dann habe ich gesehen, wie viele tolle Kurse, wie viele tolle Vorlesungen dort gibt's. Habe gesagt, dorthin möchte ich gehen.
Ja.
Aber wenn ich damals wusste, dass es so schwer wird, nach Österreich zu kommen für mich, hätte ich sofort gesagt, nein, ich mache das nicht.
Wie?
In Tadschikistan gibt es keine österreichische Botschaft.
Ach so.
Ja, ja. Und wir sind auch nicht, wir sind ein korruptes Land, kann man so sagen. Ne? Und es gibt sehr viele Probleme bei uns. Und aus Tadschikistan nach Österreich zu kommen, du musst dich beantragen in Kasachstan, in Astana. Ja. Für eine Botschaft, ja. Österreichische Botschaft. Und du musst auch fliegen. Für Kasachstan brauchst du auch auch ein Visum. Also das heißt, du musst ein anderes Visum zu kriegen, erst um nach Österreich zu kommen. Und dort aber österreichische Bürokratie ist es auch extrem schwer, weil um Visum zu kriegen, du brauchst Wohnen, Unterkunft, zeigen, dass du lebst irgendwo,
ja.
dass du genug Einkommen hast. Tausende Papieren musst du nachweisen. Und zum Beispiel, ich habe für Studentenwohnheim bezahlt, 6 Monate oder 7 Monate, obwohl ich noch in Tadschikistan gelebt habe.
Nur um diesen Nachweis bringen zu können?
Genau, weil ich habe ganze meine Unterlagen abgegeben für Botschaft und sie haben das alles bearbeitet und das hat circa 6 Monate gedauert. Aber ich habe jedes Monat für mein Studentenwohnheim bezahlt. Damit ich gültige Papiere habe, dass ich dort eine Unterkunft habe.
Heilige Makaroni. Ja, und also Bürokratie können wir wirklich gut im deutschsprachigen Raum.
Zwei Jahre habe ich gewartet, bis ich nach Boku komme. 2 Jahre. Also, und ich hatte schon über 6.000 Euro ausgegeben, obwohl ich noch nicht in Österreich war.
Ja.
Das ganze bürokratische Geschichten. Aber dann habe ich irgendwann, glaube ich, das war März oder so, ich stehe bei dem Haus, also bei unserem Institut. vor unserem Universität und habe gesagt, ach Alter, hast du das gemacht? Jetzt bist du hier zum Studieren. Ja, so habe ich jetzt bin ich auf dritte Semester, aber parallel mache ich immer noch diese ganze Wildtier-Projekte in Tadschikistan. Ja. Also Arbeit dort und studieren hier. Mhm. Ja, und gerade bin ich auch auf der Dortmund-Jagdmesse und präsentiere unsere Jagdangeboten oder nachhaltige Jagdtourismus in Tadschikistan.
Okay. Also Tadschikistan gehört so jetzt nicht zu den Standardurlaubszielen, die der Deutsche so hat. Also man kennt die Welt da überhaupt nicht. Wie stellt man sich so ein Land vor? Also hat man noch einen Wildnisanteil? Ist es ein landwirtschaftlich überformtes Land? Also in Deutschland ist ja eigentlich fast 100% landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzte Fläche. Es gibt, ich glaube, noch 2% irgendwie Wälder, die nicht bewirtschaftet sind. Und dadurch ist natürlich eben alles irgendwie reglementiert. Die Lebensräume und die Lebenssituation der Menschen in Tadschikistan, wie kann man sich die so vorstellen?
Tadschikistan ist ungefähr groß vielleicht wie Bayern, glaube ich.
Ja.
Ja, und es ist nur 8 Millionen Menschen. Mhm. Das Hauptgelände sind die Bergen.
Ja.
Also das ist über 90% sind Bergen, über 90%.
Ist der Ural da hinten oder welcher heißt das? Oder ich bin jetzt ganz anders orientiert. Wie heißt dieses Gebirge?
Es ist in Zentralasien. Ural ist das Norden, das ist in Russland.
So weit weg ist das.
Ja, aber unten von uns ist Afghanistan.
Ja.
Und Osten ist China.
Okay.
Ja, das ist, 93%. Ich bin jetzt nicht sicher, ich bin kein Statistiker, aber sicher über 90% sind Hochgebirgen und Berge. Ja. Und bei uns gibt es auch Landwirtschaft und auch natürlich Forstwirtschaft, aber das ist ganz andere Wirtschaft.
Sehr kleinteilig.
Es ist viel kleinteilig, ja, absolut. Und wird ganz anderes gemanagt, weil bei uns gibt es ganz andere Wälder, nicht wie hier. Ja, wenn du hier gehst, das ist alles so schöne Regeln von Bäumen. Und bei uns ist mehr verschiedene Bäume, Mischwälder, aber auch nicht so große Wälder. Also sie sind mehr Buschen, so
buschartig. Ja.
So ganz andere Bäume. Und es gibt natürlich sehr viel Flächen, die überhaupt nicht gemanagt werden, weil einfach sie sind nicht erreichbar. Man kann nicht hingehen oder sehr weit weg oder sehr schlechte Straße. Oder vielleicht gemanagt, aber das ist sehr, sehr wenig.
Dieses Gebirge, wie hoch wird das insgesamt? Also die Alpen gehen ja bis 4000 Meter hoch, der Mont Blanc mit dem höchsten Berg. Wie?
Ja, zum Beispiel in Tadschikistan in einigen Gebieten 4000, das ist nur Tal 4000.
Okay.
Einige Gebiete.
Ja.
Und dann gehen Berge bis zu 7000 Meter hoch.
Also so richtig.
Aber es ist so das Minimale, diese Höhe, ist nur 300 Meter.
Ja.
Und dann geht bis 7700 Meter.
Okay.
Also, kommt drauf an, welche Gebiet ist das in Tadschikistan. Gibt es Hochgebirge, gibt es auch Flachland, wo es nicht hoch ist?
Ja. Okay. Also, schon eine ganz andere Welt als hier, kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Also, ist das Thema Jagd und Wilderei ja in manchen Gegenden der Welt sehr nah beieinander liegend. Und wenn es bei euch in der Gegend, also du sagtest ja, im Wesentlichen geht's, also wir nennen das Schalenwild, diese Huftiere, ne?
Ja, Schalenwild.
So nennen wir die zumindest in der Jägersprache. Wenn du jetzt aus deiner Perspektive des Veterinärmediziners, des Wildbiologen, der du ja gerade wirst, des Natur- und Artenschützers, wieder da drauf guckst auf diese Gebiete, was ist das für ein Erhaltungszustand? Wie würdest du das beschreiben?
Wie würde ich das beschreiben? Das, wie du jetzt gerade gesagt hast, wie wir sagen, Schalenwild, wie Jäger. Ich muss sagen, ich bin kein Jäger.
Okay.
Und ich möchte kein Jäger sein. Mhm. Ich bin Naturschützer, ich bin Biologe, ich bin vielleicht Tierarzt, aber auf keinen Fall Jäger. Nur Jagd für mich ist sehr wichtig und Jäger sind für mich sehr wichtig.
Ja.
Weil Jagd und Jagdwirtschaft, das ist ein sehr, sehr gutes und sehr wichtiges Werkzeug, Naturschutzwerkzeug,
ja,
wo ich mit dem Jagd meinen Naturschutz treiben kann.
Ja.
Ohne Jagd, ohne Jäger, aber ich meine gute Jagd und gute Jäger.
Ja, also das sage ich ja auch immer wieder.
Erklären, was bedeutet das für mich Jagd und was bedeutet für mich Jäger. Ohne diese Leute kann man nicht Natur schützen, kann man nicht wilde Tiere schützen.
Also das ist eine äußerst spannende Sache. Also Jagd ist ein Handwerk und wie jedes Handwerk kann man es sehr schlecht und sehr gut ausüben.
Ja, für mich ist es wie ein sehr scharfes Messer.
Ja.
Wenn du gut schneiden kannst, dann hast du am Ende gutes Salat oder ich weiß nicht, gutes Wildbrett. Wenn du nicht schneiden kannst, dann schneidest du deine Finger und machst Wildbrett kaputt und machst alles kaputt.
Ja.
Das ist sehr, und viele Leute denken, okay, jetzt habe ich meinen Jagdschein gemacht oder ich weiß nicht, jetzt habe ich mir Waffe gekauft, jetzt bin ich Jäger. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ja, wir haben diese Probleme natürlich auch. Ich versuche dem ja auch entgegenzuwirken, indem ich hier immer Wissen ansammle, wie das geht. In Deutschland ist ja im Moment auch eine große Diskussion im Gange, wo aus der Naturschutzrichtung die Jagd regelrecht diffamiert wird, aber gleichzeitig braucht man sie. Also offiziell schämt man sich dafür, dass man sie braucht. In Wahrheit ist es aber eben so, dass die in den Naturschutzgebieten absolut erforderlich ist und man versucht, die Jagd als Handwerk dem Naturschutz unterzuordnen, was natürlich wieder Befindlichkeiten trifft, weil in der Jagd auch ein Wissen vorhanden ist, was dem Naturschutz dienlich ist und der Naturschutz hat ein Wissen, von dem die Jagd sehr profitieren kann. Und ich glaube eigentlich sehr fest an die kooperativen Modelle. Ne?
Ja, absolut. Das ist Kooperation, ist sehr, sehr wichtig, dass Naturschutz, ja, es ist oft, glaube ich, nicht genug wird gezeigt von den Jägern oder nicht genug wird gezeigt von den Naturschützern, weil sie wollen, ja, es ist wirklich ein komplexes Problem und komplexes Thema, wo nicht so einfach man beantworten kann.
Ja.
Wie gesagt, komme ich jetzt zurück zum warum ich bin hier zum Beispiel, ja, mit Jagd und warum beschäftige ich mich jetzt gerade, obwohl ich kein Jäger bin. Weil in Tadschikistan vor 20 Jahren gab es Bürgerkrieg.
Ja.
Vor 20 Jahren gab es Bürgerkrieg. Und es gab sehr viel Hunger. Es gab sehr viel russische Kalaschnikow.
Also die Leute haben sich gegenseitig erschossen, also Krieg, Bürgerkrieg.
Ja, aber dadurch, das war Hunger, man konnte nichts irgendwo kaufen, essen und so weiter. Und man hat sich vom Wild profitiert. Ja,
okay.
Nur unser sehr viel Druck war auf dem Wild.
Also die ganze Versorgungslage ist quasi im Bürgerkrieg zum Erliegen gekommen und die Leute mussten wieder
irgendwie überleben, ne?
Irgendwie überleben und dann sind sie halt.
Genau. Und dadurch sind sehr viele Populationen von Wildtierarten wurden fast ausgerottet, ne?
Ja.
Weil man brauchte Fleisch, man brauchte Geld. Und aber früher zum Beispiel, noch vor dem Bürgerkrieg, gab es sehr viele Tierarten, auch schon sehr bedroht.
Ja.
Und damalige Wissenschaftler, damalige Wildtierbiologen, sie haben einfach diese Tieren gesagt, okay, diese Tier ist jetzt bedroht und wir schreiben diese Tier in rote Liste.
Ja.
Und haben so ein Buch veröffentlicht, das war noch damals rote Buch von Sowjetunion. Und da waren alle Tiere, die bedroht sind, drinnen. Und das bedeutete, dass man nicht die nutzen kann.
Mhm.
Und diese Tiere sind in diesem Buch geblieben, aber in Realität sehr viele sind ausgestorben.
Mhm.
Weil zum Beispiel früher gab es bei uns Tiger, tasmanische Tiger, ist gestorben. Gab es Leopard, ist gestorben. Streifenhyäne ist ausgestorben. Und viele andere Tierarten sind ausgestorben, obwohl sie in Rotes Buch waren.
Mhm.
Und man durfte sie nicht nutzen.
Ja.
Die Wildbiologen, die dieses Buch geschrieben haben, es sind vielleicht gute Leute und sie glauben, dass wenn sie das schreiben, dann andere Leute werden das nicht jagen. Ja, und sie denken, okay, jetzt ist Verbot und jetzt dadurch können wir dieses Tier schützen. Aber in Realität, als Praktiker kann ich sagen, das ist ein schlimmster Fehler. Ja. Weil die Leute, die direkt mit diesen Tieren zu tun haben, sie lesen dieses Buch niemals, vielleicht haben noch nie über dieses Buch gehört.
Ja.
Und wenn sie direkt Probleme zum Beispiel haben mit einem Karnivore, dann werden sie diese Karnivore auch als fremd nehmen und werden auch enttötet. Man muss anderen Strategien bilden. Und jetzt gerade haben wir das zum Glück, glaube ich, wir haben jetzt neue Generation von Wildtierbiologen, das haben verstanden. Das einfache Verbot bringt nichts. Einfaches Verbot. Können wir nichts machen. Ich würde auch am liebsten kein Tier töten. Aber ich weiß, wenn wir jetzt sagen, nicht, dann kommen andere Interessen, zum Beispiel Landwirtschaft oder Chinesen mit ihren großen Maschinen und werden einfach Bergen fressen, weil sie wollen Mineralien nutzen, weil sie wollen Öl finden, weil sie wollen mehr Gold und Silber und verschiedene anderen Sachen. Und dadurch machen sie ganze Habitaten von wilden Tieren kaputt.
Also diese ein Nutzungskonzept, was auch wirklich Geld bringt, ist zwingend erforderlich, um diese Lebensräume, wie sie sind, zu erhalten.
Genau, weil es ist so, du schützt nicht man muss nicht nur Tiere schützen, sondern es ist sehr wichtig, dass man auch Lebensräume schützt.
Ja.
Ja, und nur durch Jagd kann man Lebensraum schützen.
Ja.
Weil wenn kein Lebensraum mehr gibt es wird auch keine wilde Tiere geben.
Ja.
Das ist das Wichtigste. Und was wollte ich noch sagen? Es fällt mir nicht ein.
Also das ist ja etwas, ich bei jeder Gelegenheit weise ich immer auf so ein IUCN-Papier hin, wie Trophäenjagd halt zum Naturschutz beitragen kann. Das, was der Dr. Baldus mal geschrieben hat,
ja,
oder zumindest ins Deutsche übersetzt hat. Jetzt bin ich auch gar nicht ganz sicher, werde ich auch wieder zu dieser Sendung verlinken. Verlinke ich in einer Tour, weil dieses Gedankengut da einfach mal drin steht. Praktisch vor Ort heißt es aber doch eigentlich gegenüber der Bevölkerung erstmal, dass man ja wahrscheinlich sehr viel kommunizieren muss. Was passiert denn da?
Sehr wichtig, ja. Man muss mit dörflichen Leuten, die Leuten, die im Ort mit wilden Tieren leben, ne?
Ja.
In Bergen zum Beispiel, Bergbevölkerung. Man muss mit diesen Leuten sehr nah arbeiten, sehr viel zusammenarbeiten, viel erklären, viel zeigen, was wird zum Beispiel, wenn letzter Steinbock geschossen wird. Dann gibt's keine mehr. Dann deine Kinder zum Beispiel, wenn sie auch groß genug werden und wollen auch jagen, dann können sie nicht jagen. Oder einfach Tiere sehen, können sie nicht sehen. Dann hast du vielleicht schönes Leben verbracht, aber dann deine Kinder sehen nichts mehr. Keine Steinhühner, keine Steinböcke, kein Schneeleopard läuft und siehst du nichts. Und dann ist es ein bisschen traurig. Ja, und nur durch diese Erklärung für die lokale Bevölkerung, dass es sehr wichtig ist, nachhaltige Nutzung, dass es sehr wichtig ist, dass auch zukünftige Generationen das sehen, diese Tieren, und auch vielleicht jagen dürfen. Nur durch sowas kann man weitermachen mit dem Jagd. Ansonsten wird alles ausgerottet. Und
also das ist die Kommunikation in Richtung Bevölkerung. Praktische Arbeit in den Revieren. Ihr müsst ja wahrscheinlich, um die Abschussplanung zu machen, auch einen guten Überblick haben, wie die Populationen sind und sich entwickeln über die Zeit. Also es hat ja wahrscheinlich auch viel mit Beobachten zu tun.
Sehr viel. Bei uns ist jetzt gerade so, dass wir versuchen, maximal wie möglich Wissenschaft ziehen in die Jagdwirtschaft. Also wir machen Jagdwirtschaft auf der Basis von Wissenschaft.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es grammatikalisch richtig klingt.
Also, Jagdwirtschaft auf der Basis von Wissenschaft klingt vernünftig.
Ja, ja. Das meinen
ja.
wir. Weil es ist sehr wichtig, dass du genau weißt, wie eine Population geht, wie viele Tiere sind dort, was ist die Struktur von dieser Population, wie viele Kitze sind dieses Jahr geboren, wie viele haben von letztes Jahr überlebt.
Mhm.
Und das ist sehr wichtig, dass du jedes Jahr diese Informationen kriegst. Und das ist direkt auf den Bergen zum Beispiel, wenn wir gehen in die Bergen und zählen die Tiere und machen Beobachtungen. Und das ist sehr wichtig und das ist notwendig für nachhaltige Jagdwirtschaft.
Ja.
Okay. Wenn du nicht weißt, was ist dort jetzt passiert mit dieser Population, dann kannst du keine gute oder keine richtige Entscheidungen treffen.
Ja.
Okay. Ja, und dadurch, dass wir diese Wissen, Dynamik oder wie die Population sich entwickelt, können wir nachhaltige Abschusspläne bestätigen.
Ja.
Und ja, und wie gesagt, es gibt gerade heute bei uns über oder K10 lokalen Jagdgenossenschaften, die schützen ihre Wild.
Ja.
Schon seit mehreren Jahren, also seit 2008. Und damals, als wir angefangen haben, da gab es fast nichts. Hm. Fast nichts, also war es sehr wenig die Tiere. Einige sind Jagdgenossenschaften, das ist Steinbockgebieten oder Schraubenzigengebieten oder Marco Polo Jagdgebieten, also Argali Jagdgebieten. Mhm. Und damals gab es nichts. Und dadurch, dass ich haben Schutzprogramme gemacht, dadurch, dass wir den Unterschluss haben mit den zum Beispiel Ferngläsern oder Kleidungen oder Geländewagen, und haben diese ganze ihre Revieren mhm. gesetzlich für diese lokale Gemeinde gegeben.
Ja.
Gesetzlich. Also sie sind Chef, kann man so sagen, von dieser. Und sie haben jetzt haben sie ein Gefühl, das ist mein Revier. Früher, das war von der Regierung.
Okay.
Ja, und jetzt sagen sie, das ist mein Revier.
Ja, und dann fühlen sie sich verantwortlich und kümmern sich
auch. Genau, und sie sagen, das ist jetzt mein Wild und ich schütze mein Wild und dann vielleicht in Zukunft, wenn alles gut läuft, dann kann ich profitieren davon.
Ja.
Ja, und das ist dadurch, dass sie jetzt motiviert sind, sie haben sehr gut geschützt und die Populationen von wilden Tieren sind extrem gewachsen.
Ja.
Das ist unglaublich für uns als Wildtierbiologen, war auch unglaublich, weil das ist auch Nachwuchs, aber auch die Tiere, die Einwanderung von anderen Gebieten, wo nicht geschützt wird,
ja.
wo immer noch Wilderei gibt.
Okay.
Tiere einfach migrieren und dann bleiben in diesem Gebiet, weil hier ist Schutz und sie fühlen sich wohl in diesen Gebieten. Ja, und dadurch, dass die Zahl von Schalenwild, wie Jäger sagen, wächst auch die Zahl von Prädatoren.
Ja.
Der Wölfe zum Beispiel. Aber besonders wichtig für uns ist der Schneeleopard. Das ist auch eine sehr bedrohte Art.
Ja.
Und in vielen Orten in Tadschikistan ist schon ausgerottet. Aber es gibt Plätze, wo die sind immer noch, gibt es immer noch Schneeleoparden. Ja. Und dadurch, dass diese, wo geschützt wird, Schalenwild, werden auch sehr höhere Dichte von Schneeleoparden. Und das ist für uns auch sehr, sehr wichtig. Dass es Schneeleoparden dort gibt. Weil manchmal auch Lokalbevölkerung sagt, oh, jetzt müssen wir Schneeleoparden wegschießen, weil sie unsere Wild fressen, also machen Konkurrenz für uns. Wir sagen, na, das geht nicht, weil Schneeleopard sehr wichtig für den Naturschutz und sehr wichtig für die ganze Ökosystem und auch das durch Schneeleopard haben wir gesunde Populationen von Steinböcken zum Beispiel oder gesunde Populationen von Schraubenzigen, weil wenn ein Prädator gibt es, dann die Tiere sind viel gesünder.
Vitaler, ja.
Vitaler und sie sind sehr, wie zu sagen, sehr vorsichtig und sehr, ja, manchmal schaue ich die Gebieten, es oft sieht man das in Europa, glaube ich, in Deutschland zum Beispiel manchmal, wo Wild einfach steht die ganze Zeit und liegt und faul.
Ja, sieht man so oft auch nicht, ne?
Aber wenn ich zum Beispiel sehe, was ist bei unsere Wild ist viel mehr scheu.
Ja, wir haben hier in der Regel das Thema, dass Wild wirtschaftliche Interessen also beeinträchtigt.
Genau,
also den Wald verbeißt, ne? Dass krumme Stämme wachsen.
Aber für mich ist alles, ist trotzdem das alles, weiß ich nicht. Bisschen mir gefällt nicht ganz gut Jagdwirtschaft hier. Zum Beispiel, was wird in Deutschland gemacht oder teilweise auch in Österreich, weil ich glaube, das ist mehr für mich Landwirtschaft als Jagdwirtschaft.
Die Welt funktioniert hier einfach anders, weil kein Quadratmeter nicht irgendein Nutzungskonzept hat. Ne?
Ja,
also ihr habt halt Raum, in dem nichts anderes ist außer Wildnis. Und das gibt.
Nein, wir haben dort auch ungefähr so gleiche Geschichten, auch mit Schalen, dass Schaden bekommen wird zum Beispiel. Das Schwarzwild macht bei uns auch sehr viel Schaden. Mhm. Und das ist manchmal noch schlimmer, weil hier ist ein Acker von einem Bauer, ist riesig und dann vielleicht 20% Schaden drinnen. Ne? Und bei uns ist das Acker ist ganz klein. Ja, und wenn eine Rotte mit Schweine kommt, dann ist es Schaden 100%.
Ja, also das ist, also ich verstehe, da könnten wir bestimmt alleine 2 Stunden drüber reden, über dieses Thema. Aber lass uns mal kurz bei diesen Besonderheiten bleiben. Also dieses, also ich finde ganz interessant, weil bei uns in aller Regel Jagd und Wilderei sehr schnell gleichgesetzt wird in der Öffentlichkeit. Und es ist halt ein unglaublicher Unterschied, ja. Also ob man gezielt und mit dem nötigen Wissen im Hintergrund sich irgendwas aus so einer Population entnimmt oder ob man halt einfach nur opportunistisch losgeht und erlegt, was einem vor die Büchse kommt.
Ja, das ist das Problem. Opportunistisch ist es ein großes Problem.
Ja.
Das, was sehr viele Leute machen, opportunistisch. Ja. Auch hier bei uns auf der Dortmund-Jagdmesse leider. Es ist, zum Beispiel, wir sitzen hier schon seit einer Woche. Mhm. Kommt ein Jäger, egal, es waren aus Norwegen, waren aus Schweden, Deutschland und verschiedenen Ländern. Erste Frage, wie groß und was kostet? Das sind zwei Fragen, wie groß und was kostet? Und das ist für mich wirklich sehr frustrierend, wenn ich so einen Jäger sehe, der kommt und interessiert sich für Kilogramm, Zentimeter und so weiter. Und dann... Aber für mich wäre viel schöner, wenn ein Jäger kommt und sagt, oh, bei Ihnen gibt es so eine interessante Wildart. Erzählen Sie mir etwas, wie wird dort gemanagt? Was machen Sie? Wie geht's dort den Tieren? Ja? Weil oft die Jäger gehen, sie haben keine Ahnung, wohin sie gehen. Ja? Ich meine nicht Land, sondern ein Revier.
Ja.
Wie wird dort die Tieren gemanagt? Was wird mit dem Geld gemacht, die zahlen für den Abschuss?
Ja.
Sie haben keine Ahnung. Sie wollen nur billig jagen und viel jagen.
Ja, aber findet ihr denn überhaupt gar keine Jagdgäste hier? Also ich sag mal, ich versuche jetzt, ich muss ja dein Lichtblick sein, weil ich frage dich ja genau diese Dinge, ne?
Ja.
Und es gibt doch noch andere, die so denken.
Ja, es gibt sowas, die gut auch denken. Und da habe ich mich auch wirklich gefreut, weil ein paar Mal sind Leute gekommen, die interessieren sich wirklich für Naturschutz und nicht nur billig jagen und einfach Spaß haben. Weil für mich ist es so, Jagd muss Spaß machen, aber wenn es nur um Spaß geht und nicht um Naturschutz, dann ist es für mich nicht relevant. Weil es ist nicht genug, ein Tier zu töten, einfach nur für Spaß. Weil du musst wissen.
Ja, aus der Perspektive raus.
Weil es ist sehr wichtig. Ja. Weil zum Beispiel hier habe ich gesehen, gestern war Demonstration. Sie waren sehr viele Leute, Veganer und Vegetarier, und sie sagen, Schluss, Tiere zu töten.
Ja.
Teils, ich verstehe diese Leute sehr gut. Sie sagen Ehrlichkeit, sie wollen nicht diese ganzen Geschichten sehen. Nur, also, dass es passiert, weil bei uns in Jagdgesellschaft gibt es leider sehr viele Leute, die einfach das machen, nicht weil es ist, wie sagt man das? Ja, ehrlich zu sagen, einfach sehr, sehr niedrige Ausbildung. Sie haben keine Ahnung, was sie machen. Sie haben ins Gewehr, haben Geld und dann wollen gehen und einfach Tier schießen. Und das ist sehr schlecht. Und ich bin gegen sowas. Mhm. Ich möchte oder ich wünsche mir, dass ein Jäger, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt jagen und es macht mir Spaß, das ist gut, aber ich möchte jagen dort, wo wird gut gemanagt. Das kann man so sagen und ungefähr unterscheiden, wie man sagt, Biobetriebe, ne, in Deutschland sagen wir. Oder Fairtrade-Programme, ne, Fairtrade. Dass man extra kauft Fairtrade, weil man sagt, dort wird gut gemanagt, dort werden Leute gut bezahlt, dort macht man nichts, keine Schaden für die Natur. Ja? Ungefähr so zertifizierte Betrieben. Und sowas, glaube ich, sehr wichtig bei uns in Gesellschaft, Jagdwirtschaft. Also wenn du Jäger geht, er muss 100% sicher sein, dass wenn er jagt, wenn er Spaß hat, aber gleichzeitig er hilft für den Naturschutz und schießt nicht weg letzte Hirsch, weiß ich nicht, oder letzte Wolf irgendwo in einem Gebiet.
Also Khalil, das ist meine Predigt, die ich hier eigentlich in nahezu jeder Sendung habe. Dieses mit der Waffe, die wir als Jäger in die Hand bekommen, bekommen wir auch eine riesengroße Verantwortung.
Absolut.
Und das, was ich halt von vielen meiner Gesprächspartner gelernt habe, ist, dass es so ein Selbstverständnis als Anwalt und Fürsprecher der Wildtiere gibt. Es ist in Deutschland eben so, dass sich flächendeckend um die Wildtiere in der Kulturlandschaft, die wir hier haben, niemand kümmert, außer die Jäger. Das machen sie sicherlich nicht immer gut. Aber außerdem gibt's keinen. Und deshalb, glaube ich, muss man die Jäger besser machen in dem, was sie tun.
Absolut.
Und ihnen nicht die Dinge aus der Hand nehmen, weil dann hören sie nämlich auf, sich damit zu identifizieren, was sie tun. Und dann macht man es eigentlich noch schlimmer. Ne?
Ja. Und das ist so, ich sehe auch hier zum Beispiel nicht, was die Jäger machen. Ja, es ist sehr wichtig, dass sie zeigen, was sie machen, ja,
ja.
Und arbeiten mit dem Gesellschaft und kooperieren zusammen mit Naturschützer. Sie laden zum Beispiel Naturschützer ein und machen zusammen Forschungen oder sitzen auch zusammen mit Leuten, die zum Beispiel hier gestern eine Demonstration gemacht haben und erklären auch was, aber gleichzeitig auch lernen, weil ja. Ich sage, das ist, wenn man geht in die Halle, dort wird so viel illegal auch verkauft oder werden Angeboten gemacht, du weißt nicht, was für ein Angebot ist das. Oder schau auf die Bilder, was für ein Bilder stehen dort. Sehr viele Leute haben einfach keinen Respekt von Tieren.
Ja.
Diese ganze Keller und da drinnen steht dieser Stock, um zeigen, wie groß sind die Waffen. Das finde ich schrecklich. Das ist nicht gut. Weil, wenn man jagen geht, es muss um Erlebnis gehen, um Naturschutz und nicht um Zentimetern.
Ja, ich sag mal so, das ist so im Zusammenhang, weißt du, wenn man also hier einen Hirsch 15 Jahre lang über jeden Winter begleitet und drum zittert, dass der wieder weiterkommt, dann ist am Ende halt auch so eine Trophäe halt wirklich etwas, was man sich erarbeitet hat und dann vielleicht auch auf einer guten, fairen Jagd, ne, in einer Pirsch, die einen wirklich auch aufgerieben hat, dann hat das aber eine Bedeutung, die ist nicht in Zentimetern zu messen und nicht in Gewicht. Das ist ja was anderes.
Ne? Genau, aber ja, ja, das ist wichtig. Es geht um Erlebnisse.
Genau. Eigentlich machen wir jetzt ja schon wieder die Zusammenfassung. Ich muss aber noch, um den Inhalt so einigermaßen rumzukriegen. Jetzt bezahlt ein Jagdgast natürlich Geld dafür, wenn er nach Tadschikistan auf so eine Jagd kommt. Die müssen wir jetzt nicht in die Zahlen reingehen, aber die Erträge, wie bindet ihr die denn wieder in die Projekte oder in die Bevölkerung ein? Was passiert damit?
Also ich bin hier nicht, ich bin kein Selbstveranstalter.
Ja.
Also ich habe davon keine Provision. Ich bin Student und ich habe meinen Lohn von einer Naturschutzorganisation und wir hier suchen Kunden für diese lokalen Jagdgenossenschaften in Tadschikistan.
Ach so, die sind die Veranstalter, die eigentlichen.
Sie sind Veranstalter, aber sie können nicht die Sprache, sie können nicht auf Englisch zum Beispiel oder auf Deutsch reden. Und zum glücklicherweise kann ich das bisschen so und dadurch habe ich so ein Gefühl, dass ich bin verantwortlich, um die mit Jägern zu knüpfen.
Ja.
Also Jäger bringen zu diesen Jagdgenossenschaften. Also das heißt, Jäger, aber auch Geld mit diesen Jägern, die das zahlen. Und ich bin hier und wir haben schon mehrere Buchungen gemacht und ich freue mich auch schon, dass dieses Jahr kommen viele Jäger nach Tadschikistan und werden in diese lokalen Jagdgenossenschaften, die echte Jagd machen und faire Jagd machen und werden dadurch auch Einkommen bekommen.
Ja.
Und bei Einkommen wird bei uns so gemacht, dass circa 30% geht in die Regierung, weil muss man für die Abschusslizenzen bezahlen.
Ja.
Und 60% geht im Ort.
Okay.
Aber geht 30%, also von diesen 60%, noch 30% geht direkt ins Ort als soziale Hilfe. Zum Beispiel werden Schulen renoviert oder Straßen renoviert oder etwas Hilfreiches gemacht, für arme Familien zum Beispiel geholfen, dass die Kinder zum Beispiel Kleidungen haben oder Bücher haben oder kranke Leute werden irgendwo ins Krankenhaus geschickt und das ist ja, und diese Leute haben eigentlich nichts zu tun mit Jagd.
Okay.
Aber dadurch, dass sie auch profitieren,
ja,
sie sind, unterstützen auch lokale Jäger und sagen, ja, okay, lokale Jäger machen gute Sache und nicht nur Kohle.
Das baut ja auch soziale Hürden ab. Also wenn Naturschutz und Jäger gemeinsam mit der Bevölkerung solche Projekte nach vorne bringen und die ja im eigenen Leben ja auch erlebbar werden für die Bevölkerung, nimmt das ja auch Kommunikationshürden heraus und das Wissen verbreitet sich ja auch besser darum.
Absolut, ne? Ja. Und das ist das Wichtigste, was auch hier fällt, zum Beispiel, dass Wenn wir jetzt Jagdwirtschaft machen, wir müssen auch zeigen, dass es davon profitieren nicht nur Jäger, nicht nur Natur, sondern einfache Bevölkerung, die nichts zu tun mit der Jagdwirtschaft hat. Und das ist sehr wichtig, weil dann werden sie auch vorsichtig sein zum Wildtieren, zum Lebensräumen, werden nicht abholzen Wälder und.
Okay.
Und andere 30% geht in der selbst Jagdgenossenschaften, weil sie müssen auch leben, sie müssen auch ihre Einkommen haben, weil sie auch Familien haben und zu denen würde ich sagen, jetzt haben wir circa 10 Jagdgenossenschaften und da sind beschäftigt circa 100 Jägern und jeder Jäger hat seine Familie, also das ist und Familie bei uns ist mindestens 5 Personen und das ist wahnsinnig viele Leute profitieren von der nachhaltigen Jagd in Tadschikistan, aber nicht nur Familien von den Jägern, sondern auch Bevölkerung, die eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Aber sie unterstützen dann die lokalen Jäger. Sie unterstützen, sagen, okay, jetzt werden wir auch euch helfen.
Okay, soweit ganz rund. Also was jetzt natürlich auch noch spannend ist, ist so der praktische Teil. Also man landet vermutlich auf irgendeinem Flughafen in Tadschikistan.
Ja.
Und dann geht's raus in wahrscheinlich recht einfaches Verhältnis. Also ich rechne jetzt nicht mit 5-Sterne-Hotels.
Oder? Es gibt auch 5-Sterne-Hotels, aber nicht sehr wenige Leute, die buchen 5-Sterne-Hotels, weil das ist ziemlich teuer.
Ja.
Wenn man ein Jäger nach Tadschikistan kommt, dann holen wir ihn im Flughafen ab und dann fahren ins Jagdgebiet.
Ja.
Und dann bleibt dort Jäger circa eine Woche bis 10 Tage. Und das ist alles Jagdtage.
Es sind Jagdtage, ist wahrscheinlich, ich sag mal, Hütte, also einfach.
Es gibt verschiedene. Es gibt ganz einfache Verhältnisse, zum Beispiel wie ein Zelt oder eine kirgisische Jurte oder ein Jäger, wie sagt man das, Haus oder eine Hütte. Oder gibt es auch gute, so kann man sagen, fast. Nicht 5 Sterne natürlich, aber vielleicht 2-3 Sterne.
Ja.
Wo man schlafen kann.
Und praktisch aus den Jagdgenossenschaften, wie ihr sie nennt, das ist in Deutschland was anderes. Wir würden dazu eher Hegegemeinschaft sagen, ne? Also die sich dann um die Gebiete kümmern. Aber egal, da wird auf jeden Fall quasi ein Scout, also ein Jäger zur Verfügung gestellt, der die Jagdgäste dann führt in den Gebieten oder wie?
Wir führen auch. Es gibt auch Dolmetscher, die wir auch jetzt vorbereitet haben, damit sie mit Jagdgästen von der Land erzählen können, das von Wild erzählen können und einfach übersetzen zwischen lokalen Jägern und ausländischen Jägern, also Gastjägern. Und manchmal begleite ich selbst die Jagd, wenn es zum Beispiel erste neue Reviere ist, wo die Lokalbevölkerung noch nicht weiß, wie man eine Jagd mit dem Gast durchführen kann. Ja. Dann bin ich immer dabei und mache so Trainings und erkläre, wie man das alles macht.
Ja, okay.
Weil Art von der Jagd in Tadschikistan unterscheidet sich auch sehr stark.
Darauf wollte ich noch hinaus. Also wie praktisch. Also auf Schalenwild, ich kann mir sehr vorstellen, wenn man die körperliche Leistungsfähigkeit
noch hat,
in Pirschjagden und also wo man auch wirklich erstmal sich wirklich das Ziel erarbeiten muss.
Ja, sehr wichtig. Man muss gute Kondition haben.
Ja.
Weil oft kommen die Leute nach Tadschikistan, die haben schon in seinem Leben sehr viel gearbeitet, haben ziemlich gut Geld verdient und wollen jetzt ein bisschen Spaß haben, ein bisschen auf der Natur sein und jagen. Mhm. Aber durch so viele Jahre haben sie ihre Kraft verloren.
Ja.
Und andere Sache ist, oft junge Jäger, die jetzt Spaß haben wollen auf die Natur gehen und genug Kraft haben sie leider noch nicht so viel Geld verdient.
Ja, das ist ein schmaler Grat in der Kundschaft, den ihr da braucht. Ich verstehe, ja.
Ja, und das ist wirklich bei uns, das ist Jagd, ist sehr schwer. Man schwitzt, man atmet, man ärgert sich.
Ja.
Und ich bin auch begeistert von der Jagd in Bergen. Aber manchmal ist es extrem schwer, auch für mich.
Ja.
Und wenn du zum Beispiel 5 Stunden klettern musst, und dann bist du komplett müde und dann vielleicht noch schneit oder Regen kommt und du hast noch Hunger und also es ist einfach Erlebnis. Und am Ende trotzdem, ich würde sagen, fast alle Jäger, die bei uns jagen, sind sehr, sehr froh.
Also ich finde das ja großartig, ne? Das Also direkt bei dir gegenüber unten in der Halle sind ja die Denkers, ne? Kai-Uwe und sein Sohn das. Hagen. Und Kai-Uwe hatte ich hier ja auch schon mal zu Gast im Jagdfunk und der hat uns ausführlich über den afrikanischen Elefanten in seiner ganz ursprünglichen Form berichtet. Und da kommen die, also eigentlich genau die Qualität, diese Zähigkeit, seine jede Faser seines Körpers spüren, durch die seelischen Täler hindurch müssen, ne? Also all diese Dinge.
Ja, und ich freue mich, dass wir auch daneben sitzen, weil ich glaube, wir wollen jetzt langsam zusammen solche gute Denken, Leute mit gleichen Denken, dass wir zusammen ein Netzwerk bauen und anderen Leuten auch ein bisschen beibringen. Zum Beispiel anderen Jagdreisebüros, das, was es der Zukunft von der Jagd ist. Wenn sie wieder so weitermachen, dann wird hundertprozentig mit dem Jagdschluss. Und wenn mit dem Jagdmann Schluss macht, dann ist es für Natur ist auch ist keine wilde Tieren mehr.
Das ist auch, also das verstehe ich hier auch so ein bisschen als meinen Auftrag, die Jäger und die Bevölkerung da draußen mal in eine Qualitätsdenke hineinzulenken oder denen zumindest die Möglichkeit dafür zu bieten, mal Kriterien zu finden, nach denen ich mir solche Jagden aussuchen kann. Ne? Also die auch wirklich Substanz haben und wo ich mit Stolz jedem davon berichten kann, dass ich genau das gemacht habe, weil das gut ist.
Ja. Gestern zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Freund von mir gekommen zu Besuch, wollte schauen, was ich mache. Und dann hat er mir sehr grobe Worte gesagt, dass ich hier jetzt verkaufe, Programmen, um Tiere zu töten, das ist so. Und ich brauchte ihn, weiß ich nicht, circa halbe Stunde zu erklären, warum ich das mache. Ja. Weil er hat gedacht, okay, du machst jetzt Kohle auf dem Blut von Tieren. Und ich musste ihn, und zum Glück hat er in halber Stunde von meiner Rede verstanden, warum ich das mache und warum es das wichtig ist. Ja. Und ich glaube, vielleicht hat er gestern nicht so hundertprozentig bestätigt meine Worte, aber ich glaube, irgendwo im Herzen hat er drinnen verstanden, warum es wichtig ist. Das ist ein sehr komplexes Problem und es ist einfach sehr schwer. Wir können auch nicht in 2 Stunden das alles erklären und auch mit meinem Deutsch geht nicht so.
Das geht exzellent, also wirklich super.
Ich weiß, das ist nicht genug, aber und wichtig ist, dass wir brauchen vernünftige Jäger, gute Jäger.
Ja.
Die Jäger ist zuständig für Naturschutz.
Eben.
Es ist nicht, ich bin Jäger, weil ich Spaß haben will. Nein.
Ja.
Jäger muss Naturschützer als Erster sein.
Und dann darf es auch Spaß machen.
Wildbiologe sein. Und wenn er guter Wildbiologe ist, wenn er Naturschützer ist, dann darf er Spaß haben. Ja. Weil zum Beispiel, es ist oft so, wenn man sagt, okay, ich habe eine Arbeit und meine Arbeit ist Hobby. Genauso ist Jäger.
Ja.
Du hast eine Arbeit und du musst Hobby, und das muss dir Spaß haben.
Ja.
Und nicht andersrum.
Ja. Ja.
Und wenn es in diese Richtung geht, dann ist er motiviert, wilde Tiere zu schützen, Lebensräume zu schützen, mit der Bevölkerung arbeiten, erklären. Und und das ist das Wichtigste. Dann geht es gut.
Sollen wir das als Schlusswort nehmen oder gibt es was du in diese Sendung noch reinhaben möchtest?
Ich weiß nicht. Ich glaube, nicht wichtig, das habe ich schon gesagt. Das ist, ich bin kein Jäger und ich möchte, aber ich mag Jäger. Und ich möchte, dass Jäger ein bisschen denken in seinem Kopf, dass was sie überhaupt tun. Warum sie sind, das ist, was sie tun. Weil sie töten Tiere und sie müssen dafür verantwortlich sein.
Ja.
Ja, und es ist sehr wichtig. Mhm. Ich kann jetzt nicht so viel, glaube ich, sagen.
Khalil, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag, der war es echt wert, dass wir uns hier ins Medienzentrum zurückgezogen haben.
Ja, ich bin
ganz sicher. Mir hat es viel Spaß gemacht.
Danke sehr.
Euch Hörern da draußen in den Weiten des Internets, auch vielen Dank fürs Zuhören. Habe ich beim letzten Mal vergessen, auch noch vielen Dank für die kleinen Geschenke und Bücher, die mich erreicht haben. Das hilft immer sehr. Ein bisschen mehr Bargeld hilft, damit ich so meine Spesen bezahlen kann. Aber ihr wisst schon, wo es hingeht, findet ihr auf der Webseite. Also vielen Dank für die Unterstützung an euch alle. Und ich mache fleißig weiter, so gut ihr mich lasst und ich kann. Ja, danke.
Auch. Vielen Dank.
Ja, gerne, Khalil. Ne? Tschüss.
Tschüss.